Finanzen großes Thema. Lest auf den verschiedenen Seiten gerne mehr dazu. Gibt ja auch eine deutsche Seite, die sich mit Barca sehr intensiv beschäftigt. Barcawelt.de. Auf Real Madrid Seite werdet ihr auch immer bei realtotal.de gut informiert. Wisst ihr, glaube ich, wenn ihr nicht des Spanischen mächtig seid, kriegt ihr da das Nötigste mit auf den Weg.
Ja, das war mal ein anderes Tiki-Taka-Intro. Auf diesem Weg ein großes Gracias an Jan Platte für die Erwähnung im Klassiko, die wir hier mal ein bisschen schnell umfunktioniert haben. Ja, und diese Erwähnung war, glaube ich, so eines der wenigen Highlights dieses Spiels. Der Klassiko war da ansonsten doch eher weniger spektakulär. Auch darüber wollen wir heute reden, aber erstmal... Moin Alex, hast du die Niederlage verdaut?
Moin Nils, servus. Ja, habe ich. Grüße an Jan Platte auch von meiner Seite. Ich habe schon länger nicht mit ihm gesprochen. Fiel mir tatsächlich während der Erwähnung auf. Mich hat uns natürlich alle sehr gefreut grundsätzlich. Ja, weniger gefreut hat uns nämlich das blau-rote Lager, der Klassiko an sich, ne? Die Darbietung, das Ergebnis vor allem, ja, das war nicht so erfreulich.
Ja, an sich gab es in der Liga an diesem Wochenende einige Partidasos, also in Valencia ging es ab, eigentlich auch in Bilbao, in Sevilla waren eigentlich gleich zwei Partidasos, auch das im Wander Metropolitano konnte man sich ja irgendwie anschauen. Ja, nur der Klassiko, irgendwie war das sportlich dann doch überschaubar, immerhin noch mit positivem Ergebnis für Real Madrid. Wir werden heute über Sevilla und die anderen Partidasos natürlich viel reden, aber eben auch darüber, über ja, den Klassiko, warum vielleicht die große Zeit der Klassikos ein bisschen vorbei ist. Also, dass natürlich Ronaldo und Messi wechseln, dass da ein paar Tore fehlen würden in Zukunft, war ja klar. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, die ganz große Zeit ist da längst vorbei. Und da redet man dann natürlich über die Zeit mit Guardiola und Mourinho als Trainer. Das war ja auch kaum zu toppen, so intensiv das war. Und dann kamen Streams, man konnte überhaupt erstmal richtig Klassiko gucken. Davor die Jahre war das ja schwierig und nicht möglich. Aber die Spiele nehmen weiter ab und auch das gestern war einfach eher wieder von Real Madrid sachlicher Ergebnisfußball, erfolgreich im Endeffekt, aber kein Spektakel mehr.
Nee, auch wenig überraschend, also alle fleißigen Zuhörer, die unsere Vorschau am Donnerstag angehört haben oder vorm Spiel generell, haben ja mitbekommen, dass wir mehr oder weniger genau das erwarten, also einfach, ne, nicht mehr auf, also Augenhöhe war es schon, aber die Augenhöhe ist nicht mehr ganz oben, ganz hoch, sondern einfach, ja, nicht mehr das beste Niveau, dementsprechend viel weniger Spektakel, viel weniger, irgendwo auch weniger Hitzigkeiten, alles plätschert so vor sich hin. Und das war auch mein Empfinden vorm Bildschirm, so von wegen, das könnte jetzt auch ein Heimspiel gegen Levante sein. So fühlt sich das an. Also es ist ja die Hochzeit des Klassikos, die Hochzeit dieses Erzrivalen-Duell ist einige Zeit her, denn auch die letzten Klassikos waren ja nicht groß anders. Also auch der 3-1-Sieg von Real Madrid letztes Jahr, in der letzten Saison, fühlte sich genauso an und auch dieses 2-1 zu Hause, das ja auch natürlich umkämpft war, auch irgendwo Augenhöhe und spannend bis zum Schluss, das schon, aber das Niveau ist einfach nicht mehr so groß und auch diese Hitzigkeit ist irgendwie auch nicht mehr drin. Ja, klar, Ramos und Pepe sind unter anderem nicht mehr da, die haben immer dafür gesorgt, dass da ein bisschen Stachelei reinkommt, also es fehlt einfach viel, auch emotional, spielerisch von der Klasse her und ja, das erstaunt daher auch nicht, dass man das bekommt, was man eben erneut bekommen hat.
Ja. Es ist eben auch irgendwo eine neue Ära, die da weiter am Wachsen ist. Allein gestern waren, glaube ich, das erste Mal seit, Achtung, 1956, dass 6 Spieler in den Startformationen standen, die unter 22 waren. Also Gavi, Fati, Eric Garcia, Dest und bei Real waren es dann noch Rodrigo und Vinicius und dann haben noch nicht mal Petri gespielt und so weiter. Da merkt man schon auch, ja, die Zeit von eben auch Dani Alves, Marcelo, Xavi Alonso, Abelor und so weiter, ist da eben längst vorbei und jetzt müssen eben mehr und mehr da die Talente erstmal wieder reinwachsen, auch weil Werde nur auf der Bank erstmal gesessen. Ja, dass es überhaupt der Klassiko mal auf so einem hohen Niveau war, das ist ja auch sollte ja nicht unbedingt die Norm sein, also diese Zeiten mit Ronaldo und Messi, da sind wir vielleicht auch bestimmt sehr verwöhnt, wo es dann auch die Zeiten gab, wo Real und Barca regelmäßig Champions League gewonnen haben, das Triple anvisiert haben, also da sind wir auch sehr verwöhnt, aber ja, man hat es auch ein bisschen auf den Tribünen gemerkt, am Spieltag selbst gab es ja noch Tickets, sowohl online als auch in den, wie sagt man, in den Ticketschaltern vorm Camp Nou, am Ende waren es 86.422 Zuschauer. Wie viele gehen rein? 99.000 und auch da merkt man, Ja, Clasico ist nicht mehr so ganz der große Magnet, auch wenn es natürlich verschiedene Gründe gibt. Wir hatten es schon mal angesprochen, Zuschauerschwund in Spanien, einerseits noch großen Respekt, teilweise Angst vor Corona und den Ansammlungen beim Einlass auf den Toiletten und so weiter. Hohe Ticketpreise, gestern gab es noch in den Kategorien, wie war das, 164 bis 249 Euro, jede Menge Karten, wurden gegen günstigere Kategorien 84 bis 129 Euro, die waren natürlich vergriffen, aber auch bei 84 geht's los und dann sitzt man ja wirklich 800 Meter gefühlt vom Spielfeld weg, unter freiem Himmel sollte es regnen. Preise sind ein Grund, teilweise auch die späten Anstoßzeiten, aber selbst gestern Sonntagnachmittag, da kann jede Familie hin, bei bestem Wetter natürlich. Also ja.
Ja, da kann jede Familie grundsätzlich hin von der Zeit her, aber vom finanziellen her kann eben nicht jede Familie hin. Das ist ja genau der Grund. Die Preise sind auch nicht mehr gerechtfertigt, ganz ehrlich. Denn das sind Preise, die vielleicht damals zur Ronaldo, Messi, Guardiola, Mourinho-Ära gerechtfertigt werden, weil es da das größte Spiel der Welt war. Es ist vom Namen her immer noch das größte Spiel, aber eben vom Spielerischen, vom Fußballerischen einfach nicht mehr, von der Klasse her. Und du hast aber immer noch diese hochpreisigen Eintrittspreise, die einfach nicht gerechtfertigt sind. Schau dir dieses Spiel an, das rechtfertigt einfach keine 180 Euro Eintritt. Ja. So, und deswegen ist das irgendwo auch nachvollziehbar, gerechtfertigt, verständlich, dass die Leute auch wegbleiben. Warum sollst du für so ein Spiel 200 Euro im Schnitt zahlen oder 150 oder whatever? Also ich verstehe da jeden, der da auch deswegen nicht hingeht. Es ist einfach unfassbar viel Geld für ein Spiel, das nicht mehr unfassbar gut ist. So. Ja.
Für auch nur einen normalen La Liga-Spieltag. Also wenn es jetzt irgendwie das Pokal-Rückspiel wäre im Halbfinale oder auch Champions League Supercoppa, wo es ja vielleicht noch eher um was geht, aber ja, es ging eben um 3 Punkte. Und auch das haben ja die Mannschaften gezeigt, da nicht komplett all-in zu gehen, alles reinzuwerfen in die Waagschale. Die Preise sind natürlich in den letzten Jahren auch kontinuierlich gestiegen, wie das ja auch bei Trikotpreisen ist. Also ich würde mal sagen, in der Ära Ronaldo, Messi, da ging es vielleicht auch erst bei 50 Euro los. Und das ist im Bernabeu ja eigentlich das gleiche Problem, dass diese Preise eher gedacht sind für Touristen. Und egal, ob die aus Saudi-Arabien kommen oder aus Deutschland oder aus Australien, die zahlen das eben für dieses Einmal-im-Leben-Erlebnis Klassiko. Ja, aber auch da ist ja Tourismus, bleibt aktuell noch aus, kommt langsam natürlich wieder in Fahrt in Spanien. Aber ja, da fehlen eben noch diese, was waren es dann gestern, 14.000 Fans, deswegen noch einige Lücken im Kampf. Nun, wie gesagt, das wäre im Bernabeu sehr ähnlich gewesen von den Preisen her, von Lücken auf der Tribüne.
Das ist
der Klassiko nicht, aber...
Ja, das ist tatsächlich in ganz Spanien ein großes Problem, Ticketpreise. Ich habe einen Tweet gesehen die Woche, dass auch bei, gegen wen hat Betis jetzt gespielt am Wochenende? Gegen Rayo, ne? So, Rayo. Auch bei Betis Rayo gingen, glaube ich, die Preise bei 60, 70, 80 Euro los. Bei Betis Rayo. So. Wow. Also dann ist ja fast schon folgerichtig, dass der Klassiker doppelt so viel kostet. Ja. Ne? Wenn so ein 0815 La Liga-Spiel schon so teuer ist von zwei Mannschaften, ne? Die einen sind Aufsteiger und die anderen dümpeln seit Jahren immer wieder im Mittelmaß rum. Also spanische Preise sind generell ein Problem. Da wollen die Vereine einfach abzocken. Ich kann mich erinnern, vor Corona hatte ich überlegt, nach Valencia runterzufliegen, zu Valencia-Barça. Da gingen, aus Neugierde habe ich nachgeguckt, was die Preise kosten. 100 Euro gingen sie los im Mestalla bei Valencia-Barça. Da war auch der, oh, Barça kommt, schnell, wir hauen den Top-Top-Top-Zuschlag drauf. Also Preise, die eh schon teuer sind, weil Barça kommt, zack, geht's aufs Dreistellige raus. Ja. Und du sitzt aber natürlich dann trotzdem am Arsch der Welt, ne? Also du bist da nicht Haupttribüne, also nicht falsch verstehen, wie die Zuhörer, die da nicht sich in Spanien nicht so gut auskennen. Ja. Das sind nicht die guten Tickets, die guten Sitzplätze, das sind wirklich schlechte Sitzplätze im dritten Oberrang ganz oben, die Feldstecherabteilung, genau, die gehen dann bei 100 Euro. Sprich, wenn du schön gegengerade mittig willst oder ne, irgendwo zweiter Rang, zentral, da zahlst du halt deine 140 bis 160, ne? So, also spanische Preise sind ein Riesenproblem und auch deswegen bleiben gut 15.000 oder 10.000 Leute weg, die eigentlich noch ins Stadion könnten, ne? Also klar, auch Corona und natürlich spielt die Depression, ne, beim FC Barcelona eine große Rolle, sportlich, finanziell, alles institutionell, Messi weg, auch das spielt natürlich unabhängig von den Preisen eine Rolle, aber so kommt eins zum anderen einfach. Und irgendwo, ja, kulminiert sich das alles nach wie vor in den Darbietungen auf dem Platz, die ja auch nicht mehr die besten sind. Ne?
Genau. Hätte ich nur noch kurz den Zusatz, Ticketpreise, da war dann wirklich Rayo Vallecano ein interessantes Gegenbeispiel, weil da hatte ich ja wirklich erst nur 12 Euro gezahlt, musste dafür zwar irgendwie 4-5 Stunden anstehen, aber da war ja Christian Casals, haben wir in der letzten Folge erwähnt, war ja bei Rayo und der jetzt mittlerweile hat sich das wohl wieder gelegt und man ist innerhalb von einer halben Stunde am Ticketschalter und kann dann für 15 Euro ein normales Ticket schalten. Also da, wenn ihr irgendwo groundhoppen wollt, dann vielleicht eher Rayo Vallecano versuchen, weil die anderen Vereine wollen einfach nach der Corona-Krise ja endlich wieder Kasse machen. Das merkt man eben auch im Klassiko. Ja, neue Ära hat angebrochen und ja, für Ronald Koeman läuft es da noch nicht so gut. Der hat jetzt alle seine 3 Liga-Klassikos verloren und wenn wir das noch zusammenrechnen mit den 3 Duellen mit Atletico, hat er gegen die beiden Madrid-Clubs in 6 Duellen erst einen einzigen Punkt geholt. Ja, die ersten 3 Liga-Klassikos zu verlieren, das gab es zuletzt vor 80 Jahren. O'Connell war das, glaube ich. Also da Ronald Koeman ja, weiter mit überschaubaren Mitteln war klar, dass er, glaube ich, verliert. Ich glaube, bei Barca-Welt waren auch alle eure Tipps waren auf Niederlage.
Ja, Wahnsinn, ne?
Nicht nur du hattest 2-1 getippt
für Real. Wahnsinn, ne? Also ich war auch erstaunt. Alle haben auf Niederlage getippt und es war ja richtig getippt im Nachhinein. Das ist ja fast schon das Traurige, dass alle recht hatten. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja Donnerstag aufgenommen und du hast mich ja Donnerstag schon genötigt, meinen Tipp abzugeben. Und da wirkte natürlich dieses schlappe 1-0 gegen Dynamo Kiew nach. Wenn du mich Samstag gefragt hättest, beispielsweise, oder Sonntag, hätte ich gesagt, boah, ich gehe eher aufs Unentschieden. Aber natürlich, ne, stehst unter dem frischen Eindruck einer enttäuschenden Partie. Auch wenn mein Tipp natürlich komplett richtig war. Ich hatte ja 1-2, ne? Wie du, glaube ich, auch, ne, bei den Tiki-Taka-Tipps. Aber trotzdem, ich wollte sagen, ich stand da noch unter dem Eindruck, am Sonntag wäre ich eher bei Remis gewesen. So. In der Regel nämlich tippe ich lieber kurz vor Ampfiff, aber hier bei Tiki-Taka geht das ja nicht. Da muss man ja frühzeitig abgeben. Aber ja, alle Tipps richtig, traurigerweise. Und es hat sich das bewahrheitet, was auch unsere Redakteure geschrieben haben, gab ja immer eine kurze Begründung und da eben genau diese Gründe hast du in diesem Spiel gesehen, ne? Zahnlosigkeit im Angriff, viele junge Youngster, die natürlich komplett unerfahren sind, in der Rückwärtsbewegung immer wieder Probleme, Mingesa, Grüße, ne? Eric Garcia, also es reicht halt in vielen Momenten nicht und auch Real Madrid war natürlich nicht erschreckend stark, ja, man musste keine Furcht vor denen haben, aber in den 1-2-3 Szenen sind sie abgezockt und wenn sie verteidigen wollen, können sie es auch gut und wesentlich besser als Barca, wenn Barca verteidigen will. Man sieht Spiel gegen Bayern München, da wollten sie ja zuerst tief stehen und gut stehen und das konnten sie auch nicht und Real kann das eben und all das hat dazu geführt, dass eben dieser knappe, ja, erfahrene Sieg zustande kam und verwundert hat es niemanden, leider.
Ja, ne. Eine bezeichnende und entscheidende Szene war ja so um die erste halbe Stunde rum. Also Barca muss auf Talente setzen, muss hoffen, dass die Jungen funktionieren. Ja, aber der 20-jährige Dest hat's da eben dann vergeigt in der 25. Minute, die 100%ige vergeben. Ein abgezockterer Typ macht das vielleicht. Und ja, Real Madrid hat sich da eben im Sommer nicht nur um Talente gekümmert, sondern mit David Alaba den 29-jährigen geholt, der dann eben in der 32. Minute sein erstes Tor für Real macht. Ein absolutes Golazo, was so ein junger vielleicht nicht so gemacht hat. Also das hat bestimmt auch irgendwo die kleinen Details da das Spiel mitentschieden. Dann führt Real Madrid auf einmal 1-0, ist dann noch ein bisschen souveräner drauf, kann noch mehr schauen, was Barca so macht und mehr als Flanken und außenrum kam jetzt auch nicht von Barca. Also es gab ja noch natürlich nur den Piqué-Kopfball, aber das konnte sich Real so anschauen und ich bin sicher, hätte Barca irgendwie noch getroffen, wäre dann noch was passiert, dann wäre eben Real wieder in den Angriffsmodus gegangen, aber so hat das gereicht. Man musste da nicht sich überanstrengen, konnte vielleicht auch ein bisschen Kräfte sparen. Jetzt kommt ja Osasuna, schwieriger Gegner. Von dem her, das hat so gereicht und da haben bestimmt dieses Thema Talente gegen Erfahrene hier den Unterschied gemacht.
Ja, wobei Talente gab es natürlich auch bei Real Madrid hier, allein die Flügelzange, ne? Rodrigo und Vinicius ist was.
Ja, aber die sind ja jetzt schon 3-4 Jahre da teilweise, deswegen.
Aber ja, Barca hat auf zu vielen Schlüsselpositionen zu viele junge, unerfahrene, die auch noch nicht so weit sind. Also jung heißt ja nicht, du bist grundsätzlich schwach. Pedri ist ja das Gegenbeispiel, der kam aus der 2. Liga, ist 18 und war absoluter Stammspieler bei Luis Enrique, bei Barca, Team of the Tournament, EM, also jung heißt ja nicht gleich, ne? So, aber in aller Regel zeigt es halt, dir fehlt natürlich was und bei Gavi beispielsweise ist es klar, bei Eric Garcia, der hat ja auch nach wie vor, ich wiederhole es ja immer wieder, der hat ja noch gefühlt keine 30 Pflichtspiele auf dem Buckel, weil er ja für Man City ja auch nur ab und zu reinkam. Und dann ist er ja schon gewechselt. Also sprich, das ist ja im Endeffekt fast schon seine erste Saison so überhaupt. Und wir haben 8 Spiele gespielt. So, also der ist ein Rookie und das siehst du ihm an. Ne? Beim 1-0 geht er nicht, auch wenn er natürlich im Stich gelassen ist und die Fehler sind weiter vorne. Memphis verliert den Ball fast schon wie ein Rookie, also so ein Fehler darf ihm auch nicht passieren. Ballverlust, Minguesa geht drauf. Zaghafter im Zweikampf wird vernascht von Vinicius. Im Rückwärtsgang macht er dann die Meter nicht. Dann bleibt Memphis auch noch stehen. Natürlich sieht dann die Abwehr blöd aus, weil sie entblößt ist. Aber Eric Garcia geht trotzdem nicht raus auf David Alaba. Lass ihn schießen. Und David Alaba hat eine klasse Schusstechnik. Das weiß jeder, der die Bundesliga verfolgt hat.
Scheinbar, die Spanier nicht.
Die Spanier scheinbar nicht. Eric Garcia scheinbar nicht. Lässt ihn da schießen. Es war ein Top-Schuss und wahrscheinlich auch nicht der höchste XG, aber du musst da rausrücken. So hat Eric Garcia nicht gemacht. Also auch da wieder. Er lernt da durchaus diesen Fehlern hoffentlich, aber in dem Fall nicht gut verhalten. So, auch beim zweiten Tor, Asensio schießt so spitzen Winkel, Eric Garcia schaltet ab, obwohl er 2-3 Meter Vorsprung hat vor Vázquez.
Vor Lucas Vázquez.
Und Vázquez, der natürlich auch schneller ist, aber sprintet einfach durch, schaltet schneller, ist da erfahrener, hat mehr den Riecher nach, keine Ahnung, durch 8 Jahre Profitum oder was auch immer. Ist
einfach noch wach.
Genau, und Eric Garcia einfach schaltet wieder ab. So, es sind Details. Und es fällt auf, dass die jungen Unerfahrenen, mit Ausnahme Memphis, diese Fehler noch machen. Ne? Minguesa, Eric Garcia, Dest ist ja auch ein Fehler, ein Fehlschuss allein vom Tor. Ne? Mit mehr Erfahrung schiebst du den locker rein. Luke de Jong zum Beispiel hatte eine ähnliche Chance bei seinem einzigen Saisontor. Gegen wen war es? Levante, glaube ich, war auch genauso allein. Und auch wenn er nicht der tollste Stürmer ist, den hat er halt eiskalt gemacht, weil er halt erfahren ist und weil er
so ruhig bleibt.
Also deswegen, ja, es sind viele Details, mit zu vielen Rookies, mit zu vielen jungen Spielern, die teilweise keine 20, 30, 40 Pflichtspiele auf dem Buckel haben, die unter 20 noch sind, da darfst du dich auch leider nicht wundern, wenn du halt in entscheidenden Momenten zu spät kommst, zu langsam schaltest, einen Fehler machst, gleich welcher Art. Ja, das ist das Problem. Du bist im Umbruch und damit musst du auch ehrlich gesagt leben, weil, ja, kannst du ja nicht mehr machen. Also.
Ja, wurde ich auch in der dritten Halbzeit gefragt, von was ich glaube, ob jetzt Coman entlassen wird, und ich glaube weiter nicht dran, weil er hat ja selbst die Erwartungen runtergeschraubt und Laporta hat das ja so gesehen dann hingenommen, also man wird keine Wunderdinge von Barca jetzt erwarten, die werden sich schon irgendwie noch oben in der Tabelle festhangeln und zu Hause ihre Punkte holen, aber in Topspielen, das ist ja jetzt auch nichts Neues unter Coman, dass man da öfter mal viele Punkte verliert, das ist eben so, man hat immer noch viele Verletzte und Fati vielleicht auch noch immer nicht bei 100%, man muss eben mit dem arbeiten, was man hat, und ein anderer Trainer, weiß nicht, ob der so viel aus Garcia, aus Minguesa noch rausholen könnte. Also es ist einfach eine schwierige Situation und deswegen, glaube ich, wird Coman da weiterhalten, außer natürlich, es gibt jetzt mal 4 Niederlagen hintereinander oder so. Was glaubst du?
Ja, also jetzt vor Rayo wird er nicht entlassen, noch aktuell ist da die Stimmung nicht so, bei den Fans vielleicht schon, gab es ja unschöne Szenen nach dem Spiel, ne, wo da sein Auto aufgehalten wurde und Coman Fuera, glaube ich, haben sie geschrien und so, das ist unwürdig und auch traurig irgendwo, das sollte nicht passieren, das solltest du nicht machen, das ist einfach respektlos, selbst wenn du noch so unzufrieden bist mit dem Coach, er ist A, immer noch eine Vereinslegende und B, macht man das nicht, man pfeift, genauso wie man seine eigenen Spieler nicht auspfeift, egal ob es jetzt im Reallager mit Bale seit vielen Jahren ist oder bei Barca war es ja bei der Gamper-Trophäe Umtiti, der ausgepfiffen wurde, oder jetzt eben Koeman, diese Szenen, das macht man nicht, das schadet dem Verein, das schadet deinen Spielern, deinen Verantwortlichen, das macht man nicht. Grundsätzlich kann ich natürlich trotzdem verstehen, dass alle unzufrieden sind, weil er ist kein sonderlich guter Trainer, ähnlich wie bei Manchester United mit Ole Gunnar Solskjaer. Ein großer Verein hat Probleme, auch auf der Trainerposition. So, also auch das ist ein Grund, warum du nicht gut abschneidest. Nicht der einzige, es gibt viele Gründe, aber es ist einer davon. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt was tut. Dafür war die Leistung zu, gut kann man nicht sagen, aber zu okay. Also Barca hat ja trotzdem alles versucht und alles getan und die Einstellung stimmte vor allem. Ich fand die erste Halbzeit bis zum 0-1 ja ziemlich gut von Barca. Ja. Also diese Anfangs 20 Minuten oder whatever. Viel mehr geht da leider nicht, auch wegen Coman, aber viel mehr kannst du ja nicht machen. Also es war kein sich abschlachten lassen, es war kein, es fehlt an Motivation, es fehlt an Einstellung. Nee, die Mannschaft kann viel mehr leider nicht, aktuell, aus verschiedenen Gründen. Ne? Auch weil der Trainer nicht der Beste ist taktisch und auch weil der Spielermaterial.
Keinen Plan B mitgibt, keinen Plan
C. Ja, der Plan B ist halt, ich hau jetzt Luke de Jong rein und flanke auf den blind. Aber sie können ja nicht mal flanken. Also du hast ja gesehen, wie harmlos die Flanken sind und alle aus dem Stand und alle ohne Schwung und keiner läuft durch, sondern alle stehen. Also auch die Spieler stehen und dann kriegst du ja keinen Druck auf irgendwas und gucken nur. Also es ist, der Plan B ist einfach traurig, weil schwach, und du hast auch nach wie vor den falschen Spieler dafür geholt, weil er ist ja trotzdem nicht mal ein guter Kopfballspieler, wie er häufig gezeigt hat. Also der Plan B ist ja traurig. Aber ja, um zu Koeman zu kommen, jetzt wird sich nichts tun, wenn der aber bei Rayo verlieren sollte. Und ganz ehrlich, Rayo, ne?
Ja, alle vier Heimspiele gewonnen.
Wird richtig, richtig unbequem. Ja. Ich tippe jetzt heute noch nicht, ich warte noch ein bisschen ab, aber ich fürchte, der Tipp ist nicht unbedingt positiv, den ich dann abgeben werde, Spoiler. Wenn du den verlierst, wird es halt richtig unbequem, weil ja, jetzt konnte die Mannschaft nicht mehr machen, du hast alles probiert, es ist nicht wirklich mehr drin, all around, mit dem Trainer zumindest, aber du kannst niemandem so richtig einen Vorwurf machen, aber Rayo, wenn gegen einen Aufsteiger das in die Hose geht und dann, ich weiß gar nicht, spielen sie Alaves, glaube ich, am Wochenende, ne? Das sind ja eigentlich auf dem Papier zwei absolute Pflichtsiege, ne? Aufsteiger und fast bald Absteiger vielleicht, ne? Tabellen, was ist Alaves, letzter, vorletzter?
Ne, drittletzter.
Drittletzter, also das muss, eigentlich müssen 6 Punkte sein, wenn das nicht 6 Punkte werden oder eher sogar, ne? Eine Niederlage und vielleicht nur ein Zitter 1-0 oder so, dann wird's wieder richtig unbequem, denn dann kommt ja wieder die Länderspielpause.
Oder?
Ja, bald.
Bald, ja.
Ja.
Also
einmal dann auch Champions League, ja.
Genau, und dann kannst du sagen, oh, wäre das vielleicht jetzt der Zeitpunkt. So, also dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ja, geht wieder von vorne los. Wir bleiben bei Koeman. Aurelia Friedrich, unsere Patronin, hat uns da gefragt, warum redet Koeman so häufig die Spieler schlecht, aber bei Niederlagen wie heute heißt es dann wieder, wir hatten es nicht verdient zu verlieren, obwohl es doch eigentlich eine recht klare Sache war. Also, ja.
Ja, was will man dann sagen? Also grundsätzlich fand ich seine Analyse schon ziemlich spot on. Er hat beispielsweise gesagt, Details haben einen großen Einfluss auf das Ergebnis. Es ist ein großer Unterschied, ob du 1-0 führst oder 1-0 zurückliegst. Und das stimmt ja einfach. Wenn das dieses Ding macht, geht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Zumindest ist die Herangehensweise eine andere, weil dann kann Real nicht mehr abwarten und mauern und kontern, sondern dann führst du 1-0. Also natürlich machen Details einen Unterschied, da ist er spot on. Grundsätzlich fand ich auch, gibt ja seine PK komplett auf barca-will.de, wer die Stimmen noch nicht gelesen hat oder noch lesen möchte, gehe ich mit vielen d'accord. Grundsätzlich fällt es natürlich auf, dass er immer versucht, die Leistung, ja, ich weiß nicht, ob schön zu reden, aber zumindest er wählt oft positive Worte. Oftmals, finde ich, hat er recht, manchmal ist es zu sehr Sugarcoating, und wenn er sich beispielsweise auf irgendwelche Elfmeter beruft oder so, ne, Schiedsrichter schellt, da bin ich nicht immer so der Fan von, und oftmals lobt er sie zu sehr, immer wieder dieses, ja, die Leistung hat gestimmt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, ja, wenn du das immer wieder wiederholst, ist das auch irgendwo traurig, ne, weil du ja sagst, ja, wir sind nicht besser, sie haben alles versucht, wir sind halt so schwach, ja, auch scheiße, ne? Wenn du das immer sagen musst, also ja, Spieler schlecht reden, weiß ich, hat er das in dem Spiel gemacht? Glaube ich nicht, ne?
Ist ja eher, glaube ich, sonst so, wenn mal Ricky Puch kritisiert wird oder Mingesa oder so, dass er da gerne mal einen raushaut.
Ja, aber in dem Fall hat er es jetzt, glaube ich, gar nicht. Also ich meine nicht, dass er jetzt irgendjemanden...
Nee, gestern war er gefühlt eher positiv.
Gestern war er positiv.
Verdient, aber ansonsten meckerte er halt eher,
das glaube ich. Ja, er ist halt immer sehr ehrlich, ne? Also zu ehrlich. Also wenn er hier Nico Gonzalez da sagt, boah, das ist ein klarer Fehler, es ist natürlich die Wahrheit. Aber du darfst es halt als Trainer eigentlich nicht öffentlich sagen.
Schön gesagt.
Also er ist ein bisschen zu ehrlich und zu forscht da manchmal. Und gleichzeitig verteidigt er sich auch immer und will halt quasi nicht immer sagen, ja, wir waren schwach und haben verdient verloren, weil dann würde er seine Position schwächen und er würde im Amt bleiben. Also so kulminieren ja verschiedene Dinge damit rein. Ne? Zum einen willst du ja nicht immer die Mannschaft zu schwach reden, gleichzeitig bist du ehrlich, weil das seinem Naturell entspricht, dass er sagt, der Spieler XY hat einen Fehler gemacht, das entspricht seiner Art, der ist da forsch und knallhart. Aber wenn das nur so wäre, würde er sich selbst enteiern und seinen Job schwächen, also will er doch immer die Mannschaft stark reden und so kommt das irgendwo zusammen, glaube ich.
Okay. Koeman sagte auch, ich denke, wir hätten uns ein anderes Ergebnis verdient gehabt, vor allem nach der ersten Halbzeit. Und dazu noch Frage von Aurelia, was wäre eurer Meinung nach das faire Ergebnis gewesen? So das 2-1 oder ein höherer Sieg für Real, unentschieden oder sogar ein Sieg Barca? Und ich würde mal sagen, da ist wieder der große Unterschied, dass Real da einfach ein bisschen konzentrierter zwingen. Der war in den wenigen Szenen vor dem Tor. Also Barca hatte jetzt 12-10 Abschlüsse, aber wenn es darum geht, Schüsse aufs Tor, ist die Bilanz 2-5. Und wenn das Ding eben drüber geht, aber der Benzema-Volley, wenn er da Ter Stegen anschießt, dann ist da einfach Real ein bisschen gefährlicher. Von dem her ist für mich das 2-1 das perfekte Ergebnis. Eigentlich höher wäre jetzt auch nicht unbedingt verdient gewesen. Dafür hat Real dann auch zu wenig investiert. Aber eben nochmal die Ansage, wenn Barca doch irgendwie getroffen
getroffen hätte, glaube ich, wäre Real da schnell, hätte sich erholt, hätte umgeschalten in Angriffsmodus. Und dass sie das können, weiß man ja, beste Offensive der Liga, von dem her ist 2-1 für mich das faire Ergebnis.
Für mich wäre ein Remis das gerechte Ergebnis, weil beide einfach auf Augenhöhe nicht prickelnd waren und du hast immer die ein oder andere große Chance. Piqué-Kopfball war ja auch, ne, Zentimeter daneben, Benzema-Volley, klar, dann die Test-Chance, Alaba-Chance. Das waren ja so die großen, oder? Aus dem Gedächtnis so die größten, weil der Konter, das Vasquez-Ding ist ja ein Konter in der 90. weil alle vorstürmen, ne? Also das ist, ja. Das ja, ist ja klar, Piqué ging dann vor, wollte irgendwie dann den Elfmeter schinden, was auch immer, ne? Hat sich ja da aufgeregt bei der Szene, war ja natürlich nichts und deswegen sind sie hinten entblößt, aber unterm Strich fand ich die Leistung beider Teams waren, wie gesagt, nicht prickelnd und ein Unentschieden wäre für mich das leistungsgerechte Ergebnis gewesen, aber ja, nochmal, Real in den 2-3 Szenen abgezockter, wacher, Barca mal wieder nicht und deswegen kannst dich nicht beschweren, du bist trotzdem unterm Strich selbst schuld, ne? Nochmal, Koeman hat selbst gesagt, Details entscheiden, vorne verballerst du deine Riesenchance, hinten verlierst du 2-3 Zweikämpfe, Depay macht nicht richtig mit, bist nicht genau am Mann, dann fällt dir nichts ein, bist unkreativ, gefühlt 45 Minuten lang, ne, bis zum Agüero-Tor, das ja Ergebniskosmetik war. Also du bist selbst schuld, dass du dieses enge Spiel verlierst, genauso wie die letzten Klassikos. Also man darf ja nicht vergessen, auch der 3-1-Klassiko und der 2-1-Klassiko letztes Jahr waren ja, fand ich, genauso eng und auf das Messer schneide und immer war Real diesen Ticken abgezockter, kühler, ne?
Auch Glück natürlich mit dem Lattenschuss von Ilya Gschmoriba.
Genau. Aber auch da, dazu. Ne? Die Details machen den Unterschied. Ja. Klar, Lattenschuss kannst du niemandem Vorwurf machen, das ist nur Pech, aber in der Abwehr pennst du halt das eine Mal mehr und ne, vorne verballerst du das eine Mal mehr, wie jetzt bei Dest, und deswegen verlierst du so Augenhöhe-Duelle knapp mit 2-1. So, übrigens habe ich eine Statistik für dich. 2-1 für Real Madrid ist jetzt das häufigste Klassiko-Ergebnis aller Zeiten, habe ich gelesen. Ist ja auch irgendwo bezeichnend, ne, ein bisschen.
Ja, ne, von den 99 Siegen von Real in Klassikos bestimmt schon 40, 50 Mal, weil Real vielleicht auch nicht immer gleich aufs nächste Tor geht. So, Barca hat da ja schon mehr Torschützenfeste, Kantersiege gefeiert im Klassiko, 6-2, 5-1 und so weiter. Und da ist Real vielleicht auch ein bisschen immer zu sehr im, oh, wir bringen die Führung jetzt über die Zeit, wir überanstrengen uns jetzt nicht. Ja, ich hätte noch kurzes Thema, was wir, glaube ich, schnell abarbeiten. Die Elfmeterszene, vermeintliche natürlich, gegen Vinicius Junior, wo er da in Sandwich ein bisschen gerät zwischen Eric Garcia und Mingesa. Aber Eric Garcia zieht so dieses Stellbein zurück, macht sich dann schmal und klein. Und auch von Mingesa war halt noch ein bisschen so der Arm dran. Zu wenig für mich. Ich glaube, schon einer von 10 Elfmetern Schiedsrichtern in der Hektik des Spiels entscheidet er dafür. Aber ich glaube, das war so alles in Ordnung, dass da nichts gegeben wurde, oder?
Ja, habe ich auch so gesehen, wobei ich getweetet habe, dass Mingesa da Glück hat, weil in Realgeschwindigkeit bietet da halt den Schiedsrichter den Pfiff an, sage ich mal, und es sieht in Realgeschwindigkeit schon ein bisschen, ja, was weiß ich nicht, ob krass aus, aber bisschen elfmetrig so, dachte mir schon, oh, den pfeift er jetzt, vor allem, weil die spanischen Schiedsrichter sowas ja gerne pfeifen, ne? Minimaler Kontakt, softer Elfmeter, und dann würde ihn der VAR auch nicht zurücknehmen, dementsprechend, ja, dachte ich mir auch, Mingesa darf da gar nicht mehr hingehen, weil du bist hinterm Spieler und jeder weiß, Vinicius sucht den Kontakt und lässt sich da gern kreuzt gern und lässt sich gern fallen. Also macht Mingesa da den ersten Fehler, da etwas anzubieten. So, glücklicherweise oder auch richtigerweise Schiri nicht gepfiffen, aber ich hätte ihm keinen Vorwurf gemacht, wenn er in Realgeschwindigkeit pfeift, weil Vinicius da auch einfach das immer wieder gut verkauft, muss man auch dazu sagen. Also ja, kein Elfmeter für mich, vor allem in der Zeitlupe hast du gesehen, das ist viel zu wenig, aber in Realgeschwindigkeit hätte ich dem Schiri keinen Vorwurf machen können, weil der Hauptfehler liegt mal wieder bei Mingesa, der sich da jetzt nicht komplett falsch verhält, aber einfach unnötig da ihm nochmal den Kontakt mitgibt. So. Übrigens, Nachtrag zum gerechten Ergebnis, XG habe ich jetzt nachgeschaut, 1,60 zu 1,64, also 1,60 Barca zu 1,64, weil es XG, also die Expected Goals, also enger kann ein Spiel nicht sein, deswegen, ja, unentschieden für mich nochmal das gerechtere Ergebnis, aber kann man machen nix, wenn du 2-3 Mal einfach pennst, bist du selbst schuld, ne?
Ja. Ein Thema hätte ich noch zum Klassiko, das ist Real Madrids neuer Abwehrchef. Macht Sergio Ramos mehr und mehr vergessen. Jetzt trifft er sogar ausgerechnet im Klassiko, also da starke Aktion von David Alaba, die jetzt ein Sergio Ramos so jetzt auch nicht unbedingt so zu Ende geführt hätte. Er war ja absolutes Kopfballmonster und Freistoßmonster natürlich, aber da bringt Alaba einfach neue Elemente in Real Madrids Spiel. Und das war jetzt die eine Szene, die offensive Szene, aber auch defensiv ist er da einerseits ein sehr ruhiger, sehr konzentrierter Verteidiger, der viel blockt, der viel abfängt und auch sehr viel redet mit den Mitspielern. Also da gefällt mir schon dieses mentale Zusammenspiel mit den Mitspielern, wie da Defensivaktionen gefeiert werden, wie man sich abklatscht, wie er anfeuert in der Halbzeitpause. Da, David Alaba ist da wirklich auf einem sehr guten Weg, auch wenn es jetzt erst ein Tor gab, aber auch schon zwei Vorlagen in seinen bisherigen erst 11 Spielen für Real, also da einfach auf einem guten Weg, nach und nach einen Ramos irgendwo vergessen zu machen, auch wenn Ramos natürlich immer eine Legende bleiben wird.
Man vergisst Ramos ganz recht schnell aktuell, oder er verschwindet aus dem Gedächtnis, weil er gar nicht spielt bei PSG, ne? Also er ist ja, man nimmt ihn ja gar nicht mehr wahr, weil er ja immer noch verletzt ist, ne? Ja. Oder anders gesagt, sein Körper vielleicht dann doch nicht mehr ganz.
Ne? Ja, zeigt ihm, dass es da doch nicht so einfach ist, mit weit über 30 noch jedes Spiel zu machen. Ja,
übrigens auch eine traurige fast schon Statistik. Bei Real Madrid war ein Spanier in der Startelf. Das war Lucas Vázquez. Ja. So. Und es gab ja viel Gehate gegen Luis Enrique, warum er bei der EM und auch generell immer noch keine Madrilen beruft. Ja, wen soll er denn berufen? Siehe Klassiko Startelf, ne? Ja. Vázquez, ja, da gibt es wohl bessere Rechtsverteidiger nach wie vor, so. Ja. Carvajal verletzt, der war, wie gesagt, meiner Meinung nach gesetzt und Ramos kannst du ja komplett vergessen. Profifußball ja aktuell gar nicht zu denken, der ist ja nur noch Malade, also sprich, ne? Auch das irgendwo ein Zeichen der Zeit. Mhm. Und ein bisschen, ja, eine klare Ansage ist ja von wegen, Klassiko ist nicht mehr so, auch bezüglich Nationalspielern.
Ja, absolut. Okay, dann haben wir, glaube ich, das Thema Klassiko abgearbeitet. Es war ja auch ein Spieltag der Debüt-Tore, also Alaba hat getroffen, Aguero hat getroffen, auch Sørloth hat jetzt sein erstes Tor erzielt, da kommen wir dann gleich zu. Dir fällt sonst auch nichts mehr ein zum Klassiko, oder?
Nee, ein bisschen, übrigens spricht das auch Bände, ein bisschen die Stimmung. Nicht so feurig wie sonst, auch kaum Fragen von unseren Patreons. Ihr könnt uns ja supporten und Fragen stellen. patreon.com/tikitaka-podcast, wer es noch nicht gehört hat oder weiß, ne? Da könnt ihr, wenn ihr Patreon seid, uns jederzeit Fragen stellen, die wir natürlich hier on air am liebsten beantworten. Aber außer Aurelia kam da nichts. Discord war auch ein bisschen ruhig, lahm, ne? Also man merkt schon, Stadion nicht ausverkauft. Bei mir war die Vorfreude nicht groß, in der Barca-Welt-Redaktion nicht. Also du merkst
die dritte Halbzeit war auch schnell fertig, es war halt irgendwie...
Du merkst schon, ne, der Klassiko ist nicht mehr so, die Mannschaften sind nicht mehr wie früher und man spürt das überall, finde ich, ne, das ist auch ein bisschen schade und traurig, aber ja, ist halt wie es ist, ne.
So ist es. Aber es gab ja eben noch einige andere Partidasos an diesem 10. Spieltag und da kommen wir dann jetzt zu, nach einem Break, bis gleich. Ja, der Klassiko war vielleicht so für viele nominell das Partidazo des Spieltags, aber eigentlich gab es nochmal ein viel besseres Spiel. Zumindest hat da der Meister den Tabellenersten empfangen und der Tabellenerste ist weiter der Tabellenerste. Da geht's um Real Sociedad. Die haben im Wanda Metropolitano überzeugt, kam auf einmal zu einer 2-0-Führung, da die beiden Alexanders für Furore gesorgt. Sørloth sein erstes Tor für La Real erzielt, dann später noch ein Isak-Freistoß in Jan Oblaks Torwart-Ecke, aber irgendwie kam der Meister noch zurück. Am Ende steht es 2-2 und jetzt ist eben La Real weiter auf Platz 1, einen Punkt vor Real Madrid, vor Sevilla und Atletico mal wieder gepatzt. Die haben von den letzten 6 Heimspielen nur 1 gewonnen, 1 verloren, 4 unentschieden. Der eine Sieg war gegen Barca. Also da auch der Wandereffekt so ein bisschen vorbei vielleicht.
Ja, krass vor allem erstens, ne, dass sie zu Hause scheinbar plötzlich in der Festung Wanda Metropolitana, hast du wieder Wanda gesagt? Gibt Ärger, das gibt
jetzt
Ärger.
Kommt der andere.
Also vor allem, dass die Festung nicht mehr ganz so sicher ist und auch bezeichnet, dass der Sieg just gegen Barca wieder kam. Ne? Ey, meine Fresse. Naja, ich glaube tatsächlich, Nils, wir müssen uns ein bisschen bei, oder frage ich dich, müssen wir uns bei Real Sociedad entschuldigen? Die haben den Meisterstand gehalten im Wander Metropolitano. Weiterhin Tabellenführer, können die sich vielleicht doch da oben behaupten. Mhm. Weil wir sagen ja immer, ja, die stürzen dann bald schon ab und das wird dann Platz 5 bis 7. Oder vielleicht doch nicht. Haben wir sie unterschätzt, oder?
Nee, ich bleib schon dabei. Real Sociedad ist auch vergangene Saison sehr gut reingekommen, hat 6 Spieltage insgesamt oben auf der 1 gestanden und dann irgendwann brechen sie halt ein. Und was heißt dann einbrechen? Dann haben sie ein bisschen zu viel mit Verletzten zu tun oder jetzt den Spielern, die durchhalten müssen, weil es eben so viele Verletzte gibt. Dann kommt ein bisschen das Thema Abgezocktheit dazu, Erfahrung dazu, weil ja, gegen Atletico kannst du eine 2-0-Führung, wenn du schon gut im Spiel drin bist und der Gegner nicht so, kannst du auch über die Zeit bringen. Und auch vergangene Rückrunde gab es dann jede Menge Niederlagen gegen Sevilla, Barca, sowieso gegen Barca, gegen Atletico, gegen Real, glaube ich, immerhin 1-1 oder so. Also da ist ihn so auf der Zielgeraden in der Rückrunde, auch mit der Doppelbelastung, was sie auch nicht unbedingt gewohnt sind, wo sie einen eher kleinen Kader haben. Da haben sie dann drunter gelitten und deswegen ist das jetzt eine verdiente Tabellenführung aktuell, haben ja auch ein Spiel mehr, aber nein, ich glaube nicht, dass Real Sociedad da unter den ersten drei landen wird. Champions League könnte mal sein, je nachdem, wie sich Barca noch schlägt, aber da will ich erstmal noch ein paar Spieltage sehen, wie sich La Real da oben halten.
Na gut, aber auf jeden Fall haben sie überrascht im Wander Metropolitano, denn ich hatte 2-1 Atletico.
Ich dachte, ja, ich 2-2.
Ja, stark getippt tatsächlich, also ziehe ich meinen Hut vor. Ich dachte, Atletico nach der starken Leistung gegen Liverpool, auch wenn das Ergebnis natürlich dann bitter war, 2-3, aber ich fand die Leistung so dermaßen stark, ich dachte, das werden sie konservieren können und hier mitnehmen, dieses Spiel. Und Real Sociedad eben genau gegen Atletico zuletzt nicht gut ausgesehen, deswegen dachte ich, auswärts im Wander Metropolitano, da gibt es jetzt die Pleite und jetzt wird das schief gehen, aber... Ne? Gutes Spiel von Real Sociedad, mal wieder nicht ganz so prickelnd von Atletico. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn du nach 6 Minuten schon hinten liegst, ändert das ganze Spiel. Und da sah Atletico seltsam komisch aus. Ballverlust im Vorwärtsgang, die Abwehr komplett entblößt. Das kennt man von Atletico überhaupt nicht. Das ist ein Gegentor, wie Barca es kassieren würde. Oder von mir aus auch Real Madrid gegen die Schachtios dieser Welt, ne? Letztes Jahr besonders. Ja. Aber so naiv da in der 6. Minute zu verteidigen und hochzustehen und da stimmt gar nichts nach Ballverlust im Vorwärtsgang, kennt man von Atletico gar nicht. Eiskalt natürlich von Real Sociedad. Wobei man auch sagen muss, auch da sah schon Oblak nicht ganz so glücklich aus. Kommt dann raus und steht dann blöd zum Ball und Sörloth muss gar nichts machen, muss den Ball nicht mehr mitnehmen, schiebt den fast ins leere Tor, weil Oblak ja einen Meter vom Ball steht. Also sehr unglücklich von vorne bis hinten von Atletico. Und nach so einem Fehlstart wird es natürlich erst recht schwer, ne? Gegen eine Mannschaft, die so in Form ist.
Also Atletico, glaube ich, wieder die Abwehr umgestellt. Jetzt war es wieder mehr und mehr Viererkette, nicht dieses typische 3-5-2. Felipe immer mal für ein bisschen zu langsam im Kopf wie im Körper für so eine Szene gut. Und da, das hat einfach auch Real Sociedad richtig schnell direkt zu Ende geführt. Also ist auch nicht so selbstverständlich, dass so ein direkter 30-Meter-Pass so genau in den Lauf kommt da von Sörloth. Und ja, aber Oblak kann man kritisieren, genauso auch bei dem Freistoß da, Alexander Isak da aus, was waren das, 22 Metern, halb hoch mit Aufsetzer, aber ist Torwart-Eck, muss er halt haben, der Jan, wenn er irgendwie der beste Torhüter der Welt sein will,
ja, ist auch da ein Fehler. Sehr ungewohnt von ihm tatsächlich und da siehst du auch, welchen Unterschied das ausmachen kann. Letztes Jahr wurden sie mit Ach und Krach Meister auf der Zielgeraden und die Meisterschaft hatte 3 Köpfe, Suarez, Llorente und Oblak. Das waren die Gesichter, die Köpfe, die Säulen dieser Meisterschaft, weil sie immer wieder in entscheidenden Momenten da waren. Und jetzt hast du gesehen, wie das mal ist, wenn ein Torwart dich nicht immer rettet, sondern wenn er eher mal patzt oder nicht gut aussieht. Wie bei diesen beiden Toren, welchen Unterschied das ausmachen kann. Also von daher, ja, ungewohnt auch, dass Oblak da nicht gut aussieht. Auch bei Retafe übrigens hat er gepatzt, was du dich erinnerst, da diesen Ball, so einen Flankenball nicht festhalten können und im der Rebound blieb dann bei Retafe und dann haben sie eingeköpft. Also das ist schon locker die dritte Szene, wo er wirklich patzt, einen Fehler macht oder zumindest sehr, sehr unglücklich aussieht und sehr wackelig ist und das kennt man von ihm gar nicht. Und jeweils Gegentore, so da siehst du mal, wie das gehen kann. Ne? Also Torwart ist immer der Depp, wenn er mal daneben langt.
Das sowieso. Wenn du schon die Köpfe ansprichst, die berühmten, ja, Oblak daneben gegriffen, jetzt Llorente hat verletzt gefehlt, auch Savic weiter außen vor, Jimenez wieder nur auf der Bank gewesen, aber immerhin vorne der andere dritte Kopf, der ist dann noch da und hat jetzt seine Saisontore 5 und 6 erzielt. ja, das erste machte natürlich, hat er tausendmal schon im Training gehabt, gefühlvolle Flanke von Joao Felix, dann natürlich Kopfball Luis Suarez, keine große, schwere Aufgabe für ihn, aber dann die Elfmetersituation. Ja, Merino, Stollen berühren den Unterschenkel des Luis Suarez und die uruguayische Fußballschule sieht vor, hinfallen und schreien. Ja, wir kennen es von Maxi Gomez.
Das stimmt halt echt, ne?
Ja, schon wieder soft, aber Kontakt war halt da, also.
Ja, es ist halt, also bei der Zone auch in Realgeschwindigkeit, der Kommentator, ich weiß leider nicht, wer es war, hat auch gesagt, ja, das ist ja gar nichts hier, aufstehen, lächerlich, was er da macht, so, ne, ungefähr. Und auch ich habe da gar nichts erkannt in Realgeschwindigkeit, denkst du auch, versucht halt wieder irgendwas, wie sie es halt machen, die Südamerikaner generell, ne, also da gibt es ja weiter andere Spieler, die Ähnliches tun. Und dann hast du die super Zeitlupe und ja, du sagst es, du siehst, oh, er touchiert ihn wahrscheinlich an der Wade oder trifft ihn sogar. Und dann ist es halt wirklich sehr, sehr schwer für einen Schiedsrichter, wenn er da die Monster-Super-Mega-Zeitlupe da bekommt und das Fernglas da ranzoomt und er trifft ihn, den nicht zu geben. Aber, ist halt auch, ja, man kann halt nicht sagen, dass es ein Fehler ist, wenn er ihn da wirklich erwischt an der Wade. Und dann kann ich auch verstehen, dass Suarez natürlich da schreit und zu Boden geht. Wenn du getroffen wirst als Stürmer, machst du das natürlich. Werde ich wahrscheinlich auch gemacht. Aber es ist es ein Elfmeter, den man gepfiffen haben möchte, so als neutraler Zuschauer auch generell, weiß ich nicht. Ne? Der Ball war ja, glaube ich, auch schon.
War schon ein bisschen wieder weg,
also eigentlich schon gespielt. Ja. Minimal touchiert. Boah, er ist soft, der Elfmeter. Ne? Er ist soft, ja.
Soft, aber so kam dann Atletico eben noch zum 2:2 Ausgleich, wieder ein 0:2 aufgeholt, gegen Liverpool ging das ja nicht gut aus, da gab es dann noch das 2:3, aber jetzt immerhin ein Punkt gegen den Tabellenführer Real Sociedad, so bleibt jetzt Atletico mit 18 Punkten auf Platz 4, davor dann eben Sevilla mit 20, Real Madrid mit 20 und Real Sociedad mit 21. Und dann gehen wir doch gleich rüber zu eigentlich dem absoluten Topspiel an diesem Spieltag, was vielleicht auch gar nicht so zu erwarten war, aber 8 Tore in Sevilla beim jetzt Tabellendritten. Da hat der FC Sevilla, geizt ja auch gerne mal rum mit Toren, aber ja, wenn sie selbst mal 3 Gegentore kassieren, also das war doppelt so viel, wie sie vorher kassiert haben in dieser gesamten La Liga-Saison. Da stehen sie jetzt bei 3 Gegentoren. Ja, da war einiges geboten, auch mit Traumtoren. Oliver Torres, ging es sehr los, der Volley.
Monsterpatzer und Monster-Traumtore, so ungefähr kann man das, oder halt, ne, Golassos und wirkliche absolute Aussetzer. Brainfarts der Sevilla-Spieler. Gut, anders können die ja keine Gegentore kassieren bei der guten Abwehr, aber wer hat da alles gepatzt? Dimitrovic
einmal.
Der da aus dem Tor rausgeht, genau, und dann den Ball sich verschätzt, dann hat Diego Carlos mein Freund, mal wieder einen Fehler gemacht, mal wieder ein wunderschöner Schuss von Morales, der ja eine patentierte Golasso-Maschine ist quasi. Dann gab es noch einen Golasso von Munir, noch einen wunderschönen Seitfallzieher von Munir, der aber nicht drin war.
Ja, der auch.
Also schaut euch unbedingt bei der Zone die Highlights dieses Spiels an. Es ist wirklich grandios, es ging hoch und runter, also muss man sich ansehen, aber ja, unterm Strich, Partidazo des Spiels,
wirklich stark. Und zeigt eben Sevilla da weiter in sehr guter Form, die haben jetzt 20 Punkte, das ist so der drittbeste Wert, die hatten, 2014 glaube ich mal, sind sie mit 22 Punkten sogar gestartet, aber auch da hat es nicht zur Meisterschaft gereicht, aber aktuell, wo eben Real, Barca und Co. so am Straucheln sind, wird da Sevilla weiter ein Wörtchen mitreden, wie es ja auch im Frühjahr noch war, da waren ja auch die Top 4 lange irgendwo mit mathematischen Chancen und Sevilla dann irgendwann, ich glaube durch eine Elche-Niederlage, dann rausgeflogen, aber trotzdem weiter mit sehr guter Defensive. Jetzt hat zwar Athletic Bilbao mit 5 Gegentoren noch weniger, aber da einfach Sevilla, oder man sieht einfach, Julen Lopetegui hat sich da eine Mannschaft zusammengebaut, die jetzt im dritten Jahr zusammenspielt, wo es hier und da mal vielleicht einen Acuña gibt oder jetzt auch Rafa Mir hat, glaube ich, im vierten Spiel in Folge getroffen für Sevilla. Also da funktioniert es einfach, egal wer da eingesetzt wird. Susu, glaube ich, noch den Pfosten getroffen und Munir durfte auch mal wieder. Also egal wer da eingesetzt wird, es funktioniert.
Ich habe das Monster-Golasso von Oliver Torres unterschlagen. Volley-Schuss nach einer Ecke. Absolutes Traumtor. Also unbedingt anschauen. Highlights so. Ja. Die Frage ist bei Sevilla tatsächlich, warum sie das, was sie hier in der Liga zeigen, in der Champions League nicht hinbekommen. Wo sie einfach,
reicht in der Champions League.
Ja, reichen tut's ja nicht. Wir haben ja noch keinen Sieg. Also,
Ja, aber 3 Punkte schon. Ja,
also. Und das ist gut nach 3 Spielen, oder?
Ja, ist halt dieses Abgeklärte. Erstmal nicht verlieren, Hauptsache. Ja. Und dann, wo sind sie? Zweiter oder dritter? Zweiter, trotzdem hinter Salzburg. Also, reicht doch, frag keiner.
Das ist, was ist denn das für eine Real Madrid-Einstellung hier? Minimalismus und reicht doch. Nee, du musst doch das maximal rausholen und du bist doch eine bessere Mannschaft als 3 Unentschieden ja. gegen Wolfsburg, Lille und Salzburg. Also eigentlich musst du der Gruppe Erster sein als Sevilla, ne? So. Ja, naja, aber gut, kann ja noch kommen alles, aber ja, ich glaube, da sind sie einfach zu vorsichtig und in La Liga, zumindest zu Hause, spielen sie einfach mehr auf Sieg. Auswärts sind sie eher immer so ein bisschen minimalistisch unterwegs. Ne? Da denken
gibt
sie,
ja schon viele 1-0-Siege.
Ja, also, ja, da gibt es wirklich viele.
Das war jetzt eine Ausnahme.
Minimalistische Siege und Auftritte vor allem. Also bei Celta beispielsweise war auch sehr bieder. Da gibt es nicht selten. Elche haben sie, glaube ich, sogar verloren, ne?
Ja, ich meine.
Auch nach minimalistischem Aufwand, der dann mal nicht gut ging. Also ja, unterm Strich auch die Tabelle verdeutlicht es und die Leistung auch. Das wird sehr eng, weil es diese herausragende starke Mannschaft nicht gibt. Also ich würde Barca sogar da noch irgendwo mit reinnehmen können halbwegs. Du hast so aktuell 4, 5 Mannschaften, die mehr oder minder auf Augenhöhe sind. Klar, Barca fällt ein bisschen weg, weil auch die Mannschaft im Umbruch ist, aber unterm Strich, es gibt nicht diese herausragende Mannschaft, die davon läuft, die beste Mannschaft ist in La Liga, wo du sagst, oh, das sind der Meisterschaftsfavorit. Nee, gibt's nicht. Real nicht, Sevilla nicht, Atletico nicht, Real Sociedad sowieso Überraschungstabellenführer erst recht nicht und Barca auch nicht, also ja, das ist bezeichnend, finde ich, ne? La Liga ist ausgeglichen, aber nicht auf dem allerhöchsten Niveau.
Ja, auch selten spektakulär. Also jetzt dieses 8-Tore-Spektakel, natürlich das Spiel mit den meisten Toren. Real hatte ja schon 2 Spiele mit 7 Toren jeweils, aber das absolute Ausnahmen in der ansonstigen Geiz-Tor-Liga, La Liga. Levante kurz noch, ja, jetzt unter neuem Trainer, jetzt kommen zumindest mal die Tore zurück und Morales hat mal wieder das Glück gefunden, aber es hat halt auch nicht gereicht. Jetzt ist Levante seit saisonübergreifend 18 Spieltagen ohne Sieg. Immerhin von ihren 10 Spieltagen haben sie auch 5 Unentschieden geholt. Trotzdem reicht das nur zum vorletzten Platz, weil Alaves hat dagegen gewonnen in Cadiz. 2-0 gewonnen, da auch 2 kleine Geschenke für José Lu, der da Doppelpack erzielt hat und jetzt Alaves nur noch 1 Punkt hinter Cadiz. Und Cadiz hat mir auch schon gesagt, das könnte auch schwierige Saison werden. Letztes Jahr noch überrascht als Aufsteiger, den nur nicht viele kannten und dann eben gegen Real und Barca wichtige Punkte geholt. Und das System ist halt mittlerweile mehr und mehr entschlüsselt, ihre passive, defensive Spielweise. Und wenn sogar Alaves in Cadiz gewinnt, hat das, glaube ich, auch schon einiges zu bedeuten.
Ja, und der Druck steigt so auf heute Abend auf Getafe und auf Celta. Kleines Krisenduell. Getafe jetzt 5 Punkte Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz. Das ist tatsächlich schon ein bisschen happig nach 9 Spielen. Und heute Abend gegen Celta, das ist ein Must-Win-Game eigentlich für Getafe. Celta absolut schwach drauf, auch wirklich erneut monsterenttäuschend gestartet. Der musste jetzt mit neuem Coach, da müssen jetzt eigentlich 3 Punkte her, sonst sieht das nicht ganz so prickelnd aus, ne? Nachdem hier Alaves seine 3 Punkte geholt hat. Ja. Bin ich gespannt. Also, weiß jetzt nicht, ob das Schlagerspiel überhaupt wird da heute Abend.
Ja, ich glaube, ich habe da auch wieder nur irgendwie 1-1 getippt. Na, immerhin erwarte ich Tore, aber ja. Es gab noch einige andere Tore. In Bilbao sind mal 2 gefallen. Da haben die Löwen vor fast vollem Haus des San Mames der absoluten Faktor gewesen beim 2-1-Sieg über Villarreal. Ja, hat man da den Champions-League-Teilnehmer geschlagen. Und Villarreal, so okay, dass auch in der Champions-League läuft, in der Liga jetzt weiter nur Platz 13. Man hat ja sogar noch einen Elfmeter vergeben, also 2 Elfmeter bekommen, einen reingemacht, einen vergeben. Ja, aber da irgendwie zeigt sich Marcelino, findet seine Mannschaft mehr und mehr. Jetzt kommen sogar die Tore zurück. Raul Garcia mal wieder getroffen und da Athletic aktuell auf einem überraschenden 8. Platz. Ich glaube, da gehören sie schon irgendwo hin, aber sogar einen Punkt vor Barcelona, also auch das irgendwo
bezeichnet. Und das Besondere, erst eine Niederlage in der ganzen Saison, also genauso viele wie Real Sociedad, Real Madrid, Sevilla, Atletico beispielsweise und weniger als Barca, die schon 2 haben. Deswegen, die Löwen sind bissig und einfach schwer zu knacken. Wenig Tore, Abwehr steht traditionell gut. Traditionell haben sie Schwierigkeiten, Tore zu schießen. Oft endet es im Remis, aber halt einfach sehr, sehr unbequem zu bespielen. Und ja, so ein bisschen, ja, bei Villarreal kann man schon sagen, absoluter Fehlstart, oder? 2 Siege aus 9 Spielen, da braucht man jetzt auch nicht groß sugarcoaten, auch wenn die auch erst 2-mal verloren haben. Das war ja erst die 2. Niederlage jetzt. Aber das ist viel, viel, viel zu dürftig für den Europa-League-Sieger, der ja traditionell mindestens Fünfter, Sechster werden will, eigentlich in die Champions League, das ist die, ne, das ist das Ziel grundsätzlich schon immer, dann nur 2 mickrige Siege, 10 mickrige Tore aus 9 Spielen, Platz 13, das ist sehr, sehr dürftig und enttäuschend.
Ja, jetzt kommt natürlich erst nach und nach Gerard Moreno zurück, der hat der Mannschaft ja lange gefehlt, aber ja, trotzdem ist auch da oft zu sehr unter Emery, oh, wir haben den Punkt, den halten wir mal lieber und in Bernabéu riskieren wir auch nicht noch mehr und sind mit dem 0-0 zufrieden. Ja, das ist dann eben doch, reicht da nicht ganz. Noch ein Partidazo hat man, wir hatten ja noch ein zweites in Sevilla, da hat eben Betis Rayo Vallecano geschlagen. Und auch da ging es ganz gut ab. 2-0 Führung auf einmal für die Hausherren, dann kommt Rayo zurück. 0-2, auch da ein kurioses Geschenk. Das war so ein Rückpass von Betis zum eigenen Torhüter, aber dann stand da, glaube ich, noch Trejo war es oder so. Der ist so ein bisschen rausgetrottet aus dem Strafraum, der Rayo-Stürmer. Kommt an den Rückpass ran und ja, schiebt dann rüber und dann wird da der Anschluss gemacht. Ja, aber egal.
Hochkurios, weil vor allem er völlig abschaltet. Also Betis hat den Ball. Nach unten guckt. Er guckt schon nach unten, Chance vertan, Pass kam nicht an oder so. Und schaut nach unten und wird dann überrascht, als der Ball 1 Meter vor ihm ist. Rückpass vom Betis-Spieler zum eigenen Torhüter und er steht genau vom Torhüter, schaut schon gar nicht wirklich hin und ist dann überrascht, dass plötzlich der Ball vor seinen Füßen liegt, dreht sich dann, spielt ab und dann ein Tap im Tor. Also absoluter Monsterpatzer, aber irgendwo auch witzig und kurios. Also kann man sich auch, sollte man sich auch nochmal anschauen, vor allem, weil es ja auch ein kleines Partidazo war. 3-2 für Betis. Und da sieht man, wie der Rayo kann übrigens Fußball spielen, ja, und kann mithalten und forscht nach vorne und die beiden Tore auch immer mit Vollgas rennen sie drauf und sprinten durch und also die können wirklich sehr gut Fußball spielen, trauen sich was zu, haben nach wie vor Selbstbewusstsein und genau deswegen habe ich so viel Angst, denn nächster Gegner, FC Barcelona Mittwoch bei Rayo in Vallecas. Uiuiui, also eine Mannschaft, die sich was zutraut, die stürmt, die Vollgas gibt, das könnte ein sehr, sehr unbequemer, unangenehmer Gegner sein für den aktuell sehr ledierten, taumeligen FC Barcelona.
Ja, wir können es nur immer wiederholen. 4 Heimspiele von Rayo, 4 Siege und wenn man dann noch irgendwie einen Falcao auf der Bank hat, weiß ich auch noch nicht, was ich da tippe am Mittwoch, das wird auf jeden Fall spannend. Aber über Betis müssen wir auch reden, wir hatten ja schon gesagt, Manuel Pellegrini hat die Abwehr da im letzten Jahr mehr und mehr in den Griff bekommen. Es gibt schon immer, das heißt nicht, dass es keine Gegentore gibt, aber die Mannschaft erzielt halt auch mehr Treffer. Fekir in Topform, auch Canales ist weiter gut. Jetzt hat man nicht nur Borja Iglesias als guten Mittelstürmer, jetzt Willian José hat jetzt das 3-2 dann eben beschert, sehr wichtig. Und diese 18 Punkte bedeuten jetzt den zweitbesten Saisonstart in diesem Jahrtausend. Es gab mal noch 2012, dort hatte man dann 19 Punkte nach eben 10 Spieltagen. Aber auch da, Betis hatte ich glaube ich schon auf Platz 5 getippt in meiner Abschlusstabelle und da stehen sie aktuell da eben auf Europakurs. Die werden schon auch noch einige Problemchen bekommen und haben, aber irgendwie Pellegrini hat die Mannschaft da ganz gut im Griff. So, und dann bleibt eigentlich nur noch ein Spiel, auch kleines Partidazo, denn dort wurde auch ein 0-2 aufgeholt. Mallorca hat 0-2 in Valencia geführt. Dort so, es roch ein bisschen nach der Rache von Kang In-Lee. Der wurde ja im Sommer, man hat den Vertrag aufgelöst und man konnte ihn nicht mehr weiter bezahlen oder er wollte halt auch nicht mehr irgendwie weiter da bleiben. Ist zu Mallorca gegangen, hat dann das 1-0 vorbereitet. Ziemlich schickes Solo dann auf Ancre Rodriguez, dann auch Dani Rodriguez das 2-0 gemacht oder irgendwie Diakabi-Eigentor. Ja, aber dann ist es eben, hat sich das Spiel gedreht durch eine gelb-rote Karte von Kang In-Lee, der da ein zweites Foul ein bisschen zu forsch reingegangen ist, sieht die zweite gelbe Karte. Ja, und Valencia hat einen ziemlich langen Atem. Also wenn das Spiel pünktlich abgepfiffen worden wäre nach der regulären, aber auch nach der nachgespielten Zeit, hätte Mallorca gewonnen. Nach 90 Minuten steht es 0-2. Dann kommt die 93. Minute von der 7-minütigen Nachspielzeit. Guedes Hammer aus 25 Metern mit rechts. Ja, und dann sind auch die 97 Minuten um. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Und in der 98. steht Gaia goldrichtig und macht das 2-2. Auch ein bisschen ein Una Locura im Mestalla.
Ja, Wahnsinn. Also auch da Highlights anschauen. Wirklich krass. In der 90. steht es 0-2 und in der 98. 2-2. Krass. Übrigens, Nachtrag zur Nachspielzeit, weil ich es gelesen habe, recht amüsant oder ja, vielleicht auch weniger amüsant. Es fielen in der Nachspielzeit des Klassikers 2 Tore und er hat genau pünktlich abgepfiffen. Also mit der, wie viel, 7 Minuten Nachspielzeit war es im Klassiko?
Ja, 7.
Es fiel in der 94. und 95. ein Tor und er pfeift trotzdem nach 97 Minuten ab. Weil du eigentlich erst recht dann nachspielen lässt, wenn späte Tore fallen in der Nachspielzeit mit Jubel etc. Also geht's nicht, ich sage jetzt nicht, das Spiel wäre anders ausgegangen, aber ich bin da gar kein Fan von, wenn man, also wenn späte Tore fallen, dann lass doch bitte auch nachspielen. Vor allem Courtois noch verletzt etc. Ne? Und natürlich wird sich Mallorca jetzt denken, ja scheiße, Alex, laber halt kein, nicht sowas daher, weil ne, bei uns hätte lieber abgepfiffen werden müssen. Das Tor fiel dann in der Nachspielzeit. Aber ich fand das eben gut, wenn in einer Nachspielzeit ein Tor fällt, dass du dann eben die Nachspielzeit verlängerst um eine Minute, 30 Sekunden, whatever. Genau. Weil man weiß ja gerade in Spanien, ne, ständig wird da Zeit gezögert und Verletzung simuliert etc. Also wenn spät was passiert und Action ist, lieber nochmal eine Minute nachspielen lassen. In dem Fall natürlich sehr, sehr bitter für Mallorca, aber finde ich nicht so schlecht grundsätzlich. Ne? Unabhängig von La Liga, unabhängig von Klassiko. Grundsätzlich, wenn spät Drama ist, lieber und ein Tor fällt in der Nachspielzeit, lieber nochmal eine Minute obendrauf. Finde ich absolut gerechtfertigt. Ja, in dem Fall profitiert er natürlich Valencia und war glücklich über diese Art und Weise, Schiedsrichters da ein bisschen Auge zuzudrücken.
Stimmt schon, okay. Ja, wir haben wieder englische Woche. Es ist zum Glück wieder soweit, haha. Mittwoch geht's rund. Dort sind zum Beispiel Barca im Einsatz bei Rayo Vallecano. Zeitgleich gastiert Sevilla auf Mallorca. Auch der Aufsteiger ist ja eigentlich gut gestartet, auch wenn das jetzt nur ein Punkt war, Mestalla, Platz 12. Das wird spannend. Am Mittwochabend dann kommt Osasuna ins Bernabéu. Und wenn wir schon bei Rayo gewarnt haben, die haben ihr das Heimspiel gewonnen. Bei Osasuna müssen wir warnen, die haben alle ihre 4 Auswärtsspiele gewonnen. Aber ich glaube, durch eben englische Woche wird auch da Osasuna nicht ganz so spritzig fit sein, dass sie jetzt eben mal diese ungewohnte Doppelbelastung haben. Egal, Donnerstag dann noch Celta gegen Real Sociedad. Da der Tabellenführer muss nach Vigo und der Meister muss zu Levante. Da auch natürlich Atletico unter Druck.
Dreifache Stolpergefahr. Rayo, eins der Überraschungen der Saison. Osasuna, Überraschung der Saison. Wir hatten es im vorletzten Podcast ein bisschen ausführlicher thematisiert, falls diejenigen hören wollen, was sind so die Geheimnisse dieser Mannschaften oder woran liegt es, dass sie so gut sind. Ne? Vorletzten Podcast anhören. Und dann bei Levante, Atletico, da rutschen sie gerne aus. Levante, so ein bisschen der Angstgegner in den letzten Jahren von Atletico. Immer wieder gab es da Stolperer und vor allem Levante ist gegen die Top 3, Barca, Real und Atletico, immer monster-mega-mäßig motiviert und da gibt es gerne mal Unentschieden und Siege.
Also Morales, nochmal mehr Golasso.
Genau, Gefahr. Also wirklich dreifache Stolpergefahr für die drei Granden, wobei natürlich auf dem Papier Real Madrid das leichteste Spiel hat, einfach weil sie auch zu Hause spielen. Also in Osasuna wäre es, glaube ich, auch nochmal unbequemer.
Ja, stimme ich zu.
Aus daheim in Bernabeu sollte das klar gehen, aber trotzdem muss keinesfalls unterschätzen, weil die sind wirklich richtig gut drauf. Also drei interessante Spiele, wenn auch nicht auf den ersten Blick, aber zumindest auf den zweiten. Also wäre vorsichtig mit den Tipps.
Stimme ich zu. Okay, dann sind wir eigentlich noch am Ende. Ich habe jetzt keine Schlussaufnahme von Jan Platte nochmal, also müssen wir selbst sagen Tschüss, außer du hast noch irgendwie eine Idee. Wir müssen bei unseren Tiki-Taka-Tipps müssen wir natürlich noch loben den Sinan Asani. Der hat mit 20 Punkten an diesem Spieltag quasi jetzt schon gewonnen, weil danach gibt's nur Verfolger Asin mit 16, ich mit 16. Da kann ihm keiner mehr den Spieltagssieg abnehmen, nur noch teilen, je nachdem wie heute Getafe gegen Celta noch ausgeht. Aber da herzlichen Glückwunsch. Karim Saar ist natürlich Erster weiter. Ach, geteilt mit 136 Punkten. Ich hab auch 136 und der Peter auch. Also da weiter spannender Meisterschaftskampf bei Tipi Taka. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder am nächsten Montag nach der englischen Woche und nach dem 12. Spieltag dann auch. Also hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Servus.
Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.